So, nochmal guten Morgen. Wenn man so in die Geschichte schaut, also einfach die Geschichte der Völker dieser Welt, dann erkennt man oft ein bestimmtes Muster in dieser Geschichte. Und zwar ist es oft so, dass kleine Länder, die früher verfeindet waren, die verbünden sich und werden dann zusammen Teil eines Großen. Sieht man zum Beispiel in der deutschen Geschichte. Früher bestand Deutschland ja aus vielen kleinen Staaten oder aus vielen kleinen Königreichen oder Herzogtümern oder was auch immer. Und dann entstand 1871 das Deutsche Kaiserreich. Und diese davor verfeindeten Königreiche, Bayern und Preußen zum Beispiel, die sind jetzt auf einmal Teil eines Staates und gehören zusammen. Da ist Frieden. Aber dieses Deutsche Kaiserreich hat dann im Jahr 1914 Frankreich und Russland den Krieg erklärt. Dieser Krieg wurde zum Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat geendet mit der Kapitulation Deutschlands. Deutschland wurde die Kriegsschuld zugesprochen und musste hohe Entschädigungszahlungen leisten. Wirtschaftlich ging es mit Deutschland mehr und mehr bergab. Es kam zur Massenarbeitslosigkeit, Inflation. All das hat dem Nationalsozialismus den Weg bereitet und letztlich dazu geführt, dass Hitler an die Macht kam. Dieser Mann hat dann wieder Feindbilder aufgebaut, so wir Deutschen gegen den Rest der Welt, wir Deutschen gegen die, also wir Deutschen als die Herrenrasse gegen die Untermenschen, wie er es genannt hat, und hat dann letztlich Deutschland, Europa und die ganze Welt in den Zweiten Weltkrieg gestürzt. Und nach diesem furchtbaren Krieg, da war dann den Europäern klar, dass Krieg keine Lösung sein kann. Es wurde dann die sogenannte Montanunion gegründet. Mitglieder waren am Anfang die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Italien. Also Länder, die im Zweiten Weltkrieg gegeneinander gekämpft haben. Die sagen danach, das kann so nicht weitergehen, wir schließen uns zusammen zu einer Union. Am Anfang im Bereich Kohle und Stahl. Später wurde daraus die Europäische Gemeinschaft, dann die Europäische Union. Und mittlerweile haben wir in Europa sogar dieselbe Währung in ganz vielen Ländern. Geben also Länder einen Teil ihrer Souveränität ab, ihre eigene Währung, und ja, zahlen jetzt mit dem Euro. Und so werden aus ehemals verfeindeten Ländern, die sich ja, bis aufs Blut bekriegt haben, werden auf einmal Verbündete in einer Union zusammen. Und trotz all dem Guten sehen wir aber auch in dieser Europäischen Union rücken auch immer wieder nationale Interessen in den Vordergrund. Der Brexit ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Da brodelt es also irgendwie. Oder das, was wir vor einigen Jahren in Spanien hatten mit Katalonien, die sich abspalten wollten. Irgendwie brodelt es immer noch. Und wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, dass solche großen Zusammenschlüsse von Staaten oft nicht funktioniert haben. Das Persische Reich gibt es heute nicht mehr. Das Römische Reich ist auch Geschichte. In der neueren Geschichte sehen wir es vielleicht im ehemaligen Jugoslawien, das auch zerfallen ist in viele kleine Staaten, oder auch in der UdSSR. Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, die auch keine Union mehr ist. Und jetzt fragt euch natürlich, was hat denn dieser Ausflug in die Geschichte mit unserem Thema heute zu tun? Das erzähle ich euch später. Jetzt lesen wir erstmal unseren Bibelabschnitt. Und vielleicht wird es da dem einen oder anderen schon ein bisschen klar, aber ich komme noch drauf zurück. Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Darum bleibt dessen eingedenk, dass einstmal ihr, die ihr nach dem Fleisch Heiden waret und von dem Volk der äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung Vorhaut genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. So ist er gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden als frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Ein Bau, bei welchem Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in ihm wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr Heiden mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte noch kurz beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir hier von dieser herrlichen Tat von dir lesen können, hier in Epheser 2. Und danke, dass es nicht einfach nur eine nette Geschichte ist, sondern dass es wirklich geschehen ist. Dass du ja aus Feinden Freunde gemacht hast, Kinder. Vielen Dank dafür. Und ich bitte dich darum, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass wir dir näher kommen, dass du mir die richtigen Worte gibst, um das zu sagen, was du uns allen sagen möchtest. Amen. Ich habe die Predigt genannt, gute Nachricht für schlechte Leute. Am Anfang wollte ich sie eigentlich nennen, das wird ja immer schöner, aber weil mein erster Punkt heißt, fern von Gott, habe ich gedacht, das passt nicht so richtig. Naja, also gute Nachricht für schlechte Leute, der erste Punkt heißt, fern von Gott, der zweite, Friede mit Gott und der dritte, Gottes Wohnung. Der erste Punkt, fern von Gott, und da geht es mir um die Verse 11 und 12. Ich lese nochmal vor. Darum bleibt dessen eingedenk, dass einstmal als ihr, die ihr nach dem Fleisch Heiden waret und von dem Volk der äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung unbeschnittene oder wörtlich Vorhaut genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Israel ist ja das auserwählte Volk Gottes. Marian hat vorher für dieses Volk gebetet, das finde ich gut. Mit ihm hat Gott Geschichte geschrieben und er schreibt diese Geschichte bis heute weiter. Nationen, Völker und Kulturen, die vergehen und Israel bleibt. Keine andere Nation, kein anderes Volk kann für sich irgendwie beanspruchen, Gottes Volk zu sein. Das kann einzig und allein das Volk Israel. Wer spricht heute noch von diesen Feinden Israels, von denen wir im Alten Testament lesen können, von den Midianitern, von den Philistern, von den Edomitern oder wie sie alle heißen? Das sind alles Völker, die so nicht mehr existent sind. Israel dagegen wurde über die Jahrtausende hinweg von Gott bewahrt. Sie waren jahrhundertelang verstreut in aller Herren Länder und 1948 kam es zur Neugründung des Staates Israel. Und ja, keine Nation kann für sich beanspruchen, irgendwie solche Verheißungen zu haben. Das deutsche Volk, wahrscheinlich wird es in 1000 Jahren auch keinen mehr interessieren. Aber Israel, ja, seit Gott es erwählt hat, schreibt er Geschichte mit diesem Volk und schreibt sie auch weiterhin. Israel im Alten Testament glaubte an den wahren Gott, während die Völker ringsumher teils den abscheulichsten Götzendienst trieben, mit Menschenopfern und allen möglichen Abscheulichkeiten. Und zur Zeit des Alten Testamentes, da war es so, wer den wahren Gott in der festgesetzten Weise verehren wollte, der musste ein jüdischer Konvertit werden. Der musste also sein Volk verlassen und sich den Israeliten anschließen. Nationalität und Religion haben da zusammengehört. waren zusammengekoppelt. Und Israel hat von Gott Verheißungen bekommen. Er selbst hat Israel seine Gebote und seine Gesetze gegeben. Und all das, diese Auserwählung Gottes und dass er sich so intensiv um dieses Volk kümmert, das hat dazu geführt, dass eine ganz scharfe Trennungslinie gezogen war zwischen Israel und den Nationen, zwischen Israel und den Heiden. Auf der einen Seite das Volk Gottes, die Beschnittenen, und auf der anderen Seite die Heiden, die Unbeschnittenen, wörtlich die Vorhaut. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne als Vorhaut bezeichnet werden würde, aber besonders schmeichelhaft ist es auf keinen Fall. Aber das war der Name, den die Israeliten den anderen gegeben haben, diese Unbeschnittenen. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Samuel 17, Vers 26, das ist die Geschichte, als David gegen Goliath kämpft. Und da fragt David in Bezug auf Goliath, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dieses Wort Unbeschnittener, das muss man sich vorstellen, wie so eine rassistische Beleidigung. So wie wir im Deutschen ja auch leider Worte haben, mit denen wir andere Menschen aus anderen Ländern oder mit anderer Hautfarbe diskreditieren, ihnen ein Stück weit die Würde nehmen, indem wir ihnen bestimmte Namen geben, die abfällig sind. Ich möchte jetzt hier vorne nicht aussprechen, aber euch fallen sie bestimmt selber ein. Und dieses, ich sag's mal, Selbstbewusstsein Israels, dieses wir sind das Volk Gottes und ihr nicht, das hat natürlich nicht gerade dazu beigetragen, dass die Israeliten bei ihren Nachbarvölkern besonders beliebt waren. Auch dort gab es die furchtbarsten Vorurteile gegen die Juden. In der Wuppertaler Studienbibel steht dazu, Römer und Griechen schauten mit unendlich wegwerfender Verachtung, ja mit Hass auf das Judentum, als die Schande des menschlichen Geschlechts. Es wurde behauptet, dass die Juden im Tempel einen goldenen Eselkopf hätten und diesen anbeten würden. Dass sie sogar Menschenopfer darbringen und lauter solche schrecklichen Dinge. Also wir sehen, da war ein sehr, sehr tiefer Graben zwischen Israel und den anderen Völkern der Antike und des Altertums. Und dieser Hass der anderen Völker, der zieht sich durch die ganze Geschichte bis heute. Und das ist diese total verfahrene Situation, die Paulus hier in Epheser 2, Vers 11 beschreibt. Also eine abgrundtiefe Feindschaft zwischen Israel und den anderen Nationen, zwischen Israel und den Heiden. Die Nationen als solche, die waren einfach außen vor. Vers 12 wird es beschrieben, sie hatten keinen Anteil an dem versprochenen Messias des Volkes Israel. Die große Mehrheit der Völker außenrum, die hatte wahrscheinlich nicht mal die leiseste Ahnung davon, dass dieser Messias überhaupt verheißen war. Sie hatten noch nie von ihm gehört. Und nochmal in der Wuppertaler Studienbibel habe ich dazu gelesen, was die Naturwelt ohne Sonne wäre, das ist das Menschenleben ohne Christus. Wenn die Sonne vergehen würde, dann würde es auf Erden vollständig finster und kalt und tot werden. Das ist der Zustand der Heiden ohne Christus, den Kommenden. Das war der Zustand der Heidenvölker damals zur Zeit des Alten Testaments. Und das war auch der Zustand von jedem hier im Raum. Bis es in unserem Leben zu diesem Punkt kam, an dem uns Gottes Gnade fand und wir aus der Finsternis ins Licht gekommen sind. Nach Vers 12 waren die Heiden ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Das heißt, sie waren keine israelitischen Staatsbürger und damit auch gleichzeitig nicht Teil des von Gott erwählten Volkes. Und in Römer 9, Vers 4, da beschreibt Paulus mal diese herrlichen Vorrechte, die Israel hatte. Da sagt er, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Also er kommt da richtig ins Schwärmen. Die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, Gesetzgebung, Gottesdienst, Verheißungen. Ja, sechs Dinge, die er aufzählt, die Israel gegeben waren. Und von all dem waren die Nationen, die Heiden, ausgeschlossen. Und damit auch wir. Und Israel war ja eine besondere Staatsform. Das war ja zumindest am Anfang keine Monarchie, auch gar keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Also eine Staatsform, in der Gott selbst dieses Volk regiert. Israel war das wirklich geschichtliche Königreich Gottes auf der Erde. Die ganzen Ordnungen, Gesetze und Bestimmungen, das war nichts, was sich irgendein Parlament ausgedacht hat oder die sich ein König hat einfallen lassen, sondern das kam alles direkt von Gott. Am Berg Sinai hat er ihnen sein Gesetz gegeben. Kein anderes Volk konnte es von sich behaupten. Kann es bis heute nicht, dass Gott persönlich irgendwie ihr Regierungschef wäre. Und diese ganzen schönen Verheißungen, die wir im Alten Testament finden und ja, die sich eigentlich um Israel drehen, obwohl wir sie gerne auf unsere Kalenderblätter draufdrucken, gelten eigentlich Israel. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. War eine Verheißung für das Volk Israel. Die Heiden hatten damit zuerst mal nichts zu tun. Und da sehen wir, wie hoffnungslos die Lage der Heiden eigentlich war. Sie waren ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Eine absolut verzweifelte Lage. Ein Ausleger drückt es folgendermaßen aus: Ohne Gott in der Welt, in diesem Satz liegt alle Finsternis, alles Elend, aller Fluch, alles Grauen der gefallenen Menschheit. In dieser verdunkelten, abgefallenen, bösen Welt ohne Gott, ohne Schöpfer, in Not und Sünde ohne den Erlöser, in der Vergänglichkeit und Nichtigkeit ohne den Trost und das Heil Gottes, das ist der tiefste Punkt des Heidentums. Das ist finsterste Nacht. Und das ist dieser furchtbar dunkle Hintergrund, von dem wir alle herkommen, weil wir alle haben, glaube ich, nie zum Volk Israel gehört. Und in diese stockfinstere Nacht, da fällt auf einmal das helle Licht des Evangeliums. Ihr kennt das Weihnachtslied, wir haben es auf dem Weihnachtsmarkt auch gesungen, es war Nacht in Bethlehem. Und dann heißt es auch, doch plötzlich wurde es hell, hell wie am Tag. Und hier in unserem Text ist es auch so, Vers 11 und 12, da wird uns diese Nacht, diese Dunkelheit beschrieben. Und dann kommt Vers 13 und plötzlich wird es hell und immer heller. Wir kommen zum zweiten Punkt, der heißt Friede mit Gott. Und ich möchte nochmal die Verse 13 bis 18 lesen. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft, weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. So ist denn gekommen und hat Frieden euch den Fernstehenden und ebenso Frieden den Nahestehenden als frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. In Jesus wird also auf einmal diese ganze Dunkelheit, diese Hoffnungslosigkeit, diese Verzweiflung, diese Feindschaft weggewischt. In ihm, da werden aus Fernstehenden auf einmal Nahestehende, weil er selbst der Friede und das Einheitsband geworden ist. Er schafft nicht nur Frieden, sondern er ist der Friede selbst. In Galater 3, Vers 26 bis 28 wird es so ausgedrückt: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid, habt damit Christus angezogen. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, Nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Weib, nein, ihr seid allesamt eine Einheit in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Kinder, Erben, gemäß der Verheißung. Durch Christus bekommen wir, die wir ferne gestanden sind, bekommen wir Anteil an diesen herrlichen Verheißungen, die Gott auch seinem Volk Israel gegeben hat. In Christus, da wird für uns auf einmal auch wahr, was wir vorher in Jesaja 9, Vers 5 gelesen haben, nämlich, dass uns ein Kind geboren ist, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jetzt ist es auf einmal auch für uns Heiden wahr und für alle, die Christus als ihrem Retter vertrauen. Und ich finde es schade, dass wir uns schon so sehr an diese Botschaft gewöhnt haben. Ich wünsche mir, dass wir uns neu über Gottes Gnade freuen können, neu ins Staunen geraten über seinen herrlichen Erlösungsweg. In Christus, da zählt unsere Volksgehörigkeit nicht mehr, weil er sich seine Gemeinde aus Juden und aus Heiden baut, aus Deutschen und Franzosen, aus Bayern und Preußen. Und ich musste, Andreas möchte widersprechen, ich musste während der Vorbereitung an den Film denken, den ich vor einiger Zeit mal angeschaut oder vor einigen Jahren schon angeschaut habe. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, der heißt Merry Christmas. Da geht es um den Ersten Weltkrieg und zwar um den sogenannten Weihnachtsfrieden, der da stattgefunden hat. Im ersten Kriegsjahr 1914 kam es an der Westfront an einigen Stellen dazu, dass Weihnachten gemeinsam gefeiert wurde. Und in dem Film wird es sehr schön dargestellt, da liegen sich dann die Deutschen auf der einen Seite gegenüber, auf der anderen Seite sind die Franzosen und die Schotten, die gegen die Deutschen kämpfen. Und dann um Weihnachten rum, am 23. oder 24., da werden auf beiden Seiten werden Weihnachtslieder gesungen, da werden auf einmal Weihnachtsbäume auf den Schützengraben oben drauf gestellt. Und ja, die Schotten spielen mit dem Dudelsack Weihnachtslieder und die Deutschen, die singen. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass sich diese Soldaten aus ihren Schützengräben raustrauen und sich da im Niemandsland begegnen. Dass sie merken, Mensch, diese Leute da drüben, das sind ja Menschen wie du und ich. Da liegt nicht einfach nur der Feind drüben in Stellung, sondern das sind Menschen, die heute auch lieber daheim wären bei ihrer Familie, lieber daheim Weihnachten feiern würden, als hier im Schützengraben zu liegen, in Eiseskälte und darauf zu warten, dass man irgendeinen erschießen kann. Und dann kommt es zu einem Waffenstillstand, der teilweise einige Tage angehalten hat. Sie tauschen Geschenke aus, sie schneiden sich gegenseitig die Haare, sie spielen miteinander Fußball. Und da wurde das Weihnachtsfest zu einem Anlass für einen Waffenstillstand. Zu einem kurzzeitigen Frieden zwischen verfeindeten Nationen, die eigentlich da waren, um sich gegenseitig umzubringen. Aber wir wissen auch, dass dieser Waffenstillstand, der war kein dauerhafter Friede, sondern nach Weihnachten 1914 ging der Krieg noch fast 4 Jahre lang weiter. Und das, was Jesus uns schenkt, ist so viel mehr als nur ein Waffenstillstand. Es ist wirklicher Friede. In Christus, da sind wir Christen eine Einheit, egal ob wir Juden sind oder Griechen, Deutsche, Franzosen, Russen, Nigerianer oder was auch immer. In Christus, da haben diese Unterschiede keine Macht mehr. Wir sind jetzt Schwestern und Brüder. Und wir sind Schwestern und Brüder, weil wir alle denselben Vater haben. Und so steht es in Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Und das ist die frohe Botschaft. Gott nimmt uns Menschen als seine Kinder an. Das ist was völlig Neues. Sogar die gläubigsten Gläubigen des Alten Testamentes kannten Gott nicht als Vater. Aber jetzt kann jeder wiedergeborene Christ den allmächtigen Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde Vater nennen. Und als seine Kinder haben wir jetzt auf einmal Zugang zu ihm, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Heiligkeit. Im Alten Testament, da durfte der amtierende Hohepriester ein einziges Mal im Jahr, durfte er ins Allerheiligste gehen, also in die Gegenwart Gottes. Und heute dürfen sogar wir wilden Germanen jederzeit im Gebet zu unserem himmlischen Vater kommen, weil unser Herr Jesus den Weg frei gemacht hat. Und es ist wahr, was wir vorher gesungen haben in dem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Die Sonne, die in diese Finsternis hineinscheint. Und jetzt kommt es tatsächlich noch besser. Wir sind nicht nur aus der Gottesferne in die Gottesnähe versetzt worden, wir sind Kinder Gottes geworden und dieser heilige Gott wohnt sogar in unserer Mitte. Und das ist der dritte Punkt, Gottes Wohnung. Und da geht es um die Verse 19 bis 22, die ich auch nochmal gern vorlesen möchte. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, ein Bau, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr Heiden mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Vers 19 beginnt in meiner Übersetzung mit dem Wort demnach. Bei anderen heißt es, andere Übersetzungen heißt es so oder also. Hier merkt man also, da fasst Paulus eigentlich das Gesagte nochmal zusammen, aber er ergänzt es auch und erweitert es. Und ich finde, wenn man unseren heutigen Abschnitt liest, dann kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Diese Wandlung, die sich da vollzieht, die ist eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Aus fernstehenden, hoffnungslosen Heiden, da werden Kinder Gottes und lebendige Steine in seinem Tempel. Und da wundert es nicht, dass das Neue Testament von dieser Tatsache als von einem Geheimnis spricht, das den früheren Generationen verborgen war. Im Vers 12 vorne, da haben wir gesehen, wie weit wir als Heiden draußen standen. Wir waren fern von Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Und jetzt hier in den Versen 19 bis 22, da sehen wir, was daraus geworden ist. Die Heiden gehören jetzt zur universalen Gemeinde Gottes dazu, wenn sie Christus angenommen haben. Sie sind Vollbürger der Gemeinde, also vollwertige Mitglieder und nicht mehr nur geduldete Fremdlinge. Es gab ja auch in Israel die Möglichkeit, dass jemand aus einem anderen Volk zu Israel dazugehört, aber er war immer noch ein Fremder, immer noch ein Fremdkörper. Aber jetzt sind wir Vollbürger, vollwertige Mitglieder in der Gemeinde Gottes, wenn wir Christus als unseren Herrn angenommen haben. Wir sind Gottes Hausgenossen, also Familienmitglieder. Wir sind Teil von einem Bauwerk, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist, ein heiliger und wachsender Tempel, in dem Gottes Geist selbst zu Hause ist. Und dieses Bauwerk, dieser Tempel, der besteht aus lauter lebendigen Steinen, die Gott zu seinem Gemeindebau zusammenfügt. Und in dieser seiner Gemeinde ist er durch seinen Geist gegenwärtig. Und er hält sie zusammen und er bringt diese Gemeinde an das herrliche Ziel. Christus selbst ist der Garant dafür, dass dieser geistliche Bau nicht zusammenbrechen wird. Denn er selber hatte gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Oder wie wir es in dem Lied einmal ausdrücken, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Menschen sehnen sich nach Frieden. Das habe ich versucht, am Anfang mit diesem kleinen Ausflug in die Geschichte zu zeigen. Menschen sehnen sich nach Frieden und nach Einheit und es ist eine gute Sehnsucht. Aber die Geschichte zeigt auch, dass dieses Ziel mit rein menschlichen Mitteln nicht zu erreichen ist. Diese ganzen Bündnisse, Unionen, Zusammenschlüsse, die zerbrechen früher oder später wieder. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Christus fehlt. Weil diese Bündnisse eben nicht im Licht Gottes und unter seiner Leitung eingegangen werden, weil Gott nicht in der Mitte ist, sondern weil sie in der Dunkelheit des gefallenen menschlichen Herzens entstehen. Und ohne Christus sind alle menschlichen Bemühungen um Einheit und Frieden letztlich zum Scheitern verurteilt. Ein Bibelausleger drückt es so aus: Weisheit ohne Christus ist schreckliche Torheit. Gerechtigkeit ohne Christus ist Schuld und Verdammnis. Heiligung ohne Christus ist Schmutz und Sünde. Erlösung ohne Christus ist Knechtschaft und Sklaverei. Und wie unendlich froh können wir sein, dass uns der gnädige Gott aus der Herrschaft der Finsternis errettet hat und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Wie froh können wir sein, dass Christus auf diese Welt kam, um uns zu erlösen, um wirklich Frieden zu schaffen für alle, die es annehmen möchten. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen.